Das ist Pandemiepause Nummer 4. Bei mir live über Satellit verbunden aus der Weltstadt Berlin ist Hans Thalhammer. Hans, wenn du bei einem Netflix-Intro ein Intro nie wieder überspringen dürftest, welches wäre das?
Oh, ich finde tatsächlich das von Breaking Bad sehr, sehr gut. Das von Breaking Bad mochte ich, weil es am Anfang hat es mich verängstigt und irgendwann war es so, oh, ich sollte Angst vor mir haben, weil ich habe schon echt viele Folgen geguckt.
Ach so, ich dachte, das Periodensystem hat dich verängstigt, weil du nie gut in Chemie warst.
Ich war auch nie gut in Chemie, aber das war mir schon lange, lange klar. Ja. Nee, tatsächlich, das war immer ganz diese Das war sehr schön.
Schönste Nachmachen einer Slide-Gitarre, die ich jemals gehört habe. Ja, sehr gut. Ja, das war auch Julian Beisel und mein Konsens tatsächlich.
Yes! Endlich bin ich unter den großen Comedians angekommen. Ja. Bam, bam, bam!
Hey, sehr gut. Wunderbar. Wie geht's dir, Hans? Wie ist Berlin um die Jahreszeit?
Keine Ahnung, ich gehe nicht raus. aber auch, also ich war, bin nie draußen. Also auch wenn alles in Ordnung ist, gehe nie raus. Ich war noch nie, ich bin seit einem knappen Jahr hier, war noch nie am Reichstag.
Ui.
Bin einmal zufällig durchs Brandenburger Tor geradelt. Aber auch nur auf dem Weg zu einer Frau. Also es war keine Absicht, dieses verdammte Brandenburger Tor zu durchstoßen. Das war's.
Das ist Berlin.
Kenn mich nie aus, bin nur in Kneipen.
Ja. Ja. Aber gibt ja auch Schlimmeres. Aber sehr gut.
Vielleicht, ja. Ey, Michi, wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen. Ich habe so viel auf dem Herzen. Ich habe mir eine ganze Liste angelegt an Sachen, die ich mit dir besprechen wollte. Jetzt finde ich sie nicht mehr.
Sehr gut, das ist sehr gut, weil wir dienstags uns ja eigentlich entspannen wollten.
Wir wollten uns dienstags sicher entspannen. Ja, das ist leider falscher Gast. Aber
ja, gut, du hast noch knapp 40 Minuten Zeit.
Wir sind vielleicht der erste Podcast in ganz Deutschland, der nach dem Release von Louis, also der erste Comedy-Podcast, der nach dem Release von Louis C.K. aufzeichnet. Ja, hast du es schon gesehen, das neue Special?
Nein, ich kann es mir nicht leisten.
Du kannst es dir nicht leisten? Ja, okay. Das dürfte kein Problem sein. Es gibt genügend Comedians, die sagen, Mensch, ich würde dir den Link schicken. Würdest du es gucken? Hast du Bock drauf?
Ich habe Bock drauf, aber nur, weil ich jetzt schon die unterschiedlichsten Meinungen dazu gehört habe. Es gab Leute, die es komplett zerrissen haben und auch Leute, die es echt grundsolide bis sehr gut fanden.
Welche Leute waren dir vorher schon sympathisch? Also, man hatte vorher schon so Leute, wo man sagt, Mensch, dem sein Urteil, dem vertraue ich, die finde ich richtig gut, aber der ist ein echter Notensohn. Gibt's da eine Tendenz, wo du sagst, Mensch, Leute, die mir vorher sympathisch waren, fanden so und so und Leute, die mir unsympathisch waren, fanden so und so? Und willst du das öffentlich sagen?
Das ist jetzt die nächste Frage, ja. Also, es gab einen, der es komplett zerrissen hat, der aber in letzter Zeit alles zerreißt. Deswegen Grüße gehen raus.
Sebastian Ulrich.
Jawohl. Ach ja, wir kennen uns alle zu gut. aber der hat es auch sehr gut begründet. Deswegen, aber deswegen macht es mich umso neugieriger, ehrlich gesagt.
Ja, man kann ja seinem Urteil oder also egal welchem Urteil auch vertrauen und dann sich trotzdem sein eigenes bilden. Mhm. Ich mach's ganz anders. Ich schaue es mir nicht an, aber einfach nur, weil ich mich mit niemandem streiten will. Ich hab mir vorgenommen.
Weißt okay, du das heißt, du mich. Möchtest, dass wir der erste Comedy-Podcast sind, der über dieses Special spricht, in dem wir es beide nicht gesehen haben.
Ja, ich pass auf, ich habe mir 5 lange Punkte dazu aufgeschrieben. Ich habe viel zu dem Special zu sagen, obwohl ich es nicht gesehen habe.
Also wenn wir Hans Thalhammer mit einer Tatsache zusammenfassen müssten, dann mit, ich habe 5 lange Punkte zu einer Sache, die ich nicht gesehen habe.
Jetzt pass auf. Also, wir legen mal los. Das ist wirklich das uninformierteste Gespräch ever. Also, so, das Ding ist, Louis hatte ja diese Sache, diesen Skandal, oder hat ihn immer noch. Und ungeachtet dessen, ob er sich jetzt richtig verhalten hat oder nicht, es soll jetzt nicht Gegenstand der Unterhaltung sein, haben wir schon oft genug besprochen. Aber er konnte ja tatsächlich jetzt über 2 Jahre, ich glaube Ende 2017, brach der Skandal los, oder? Mhm.
Ja. Ja, das 2017-Special hieß ja noch so.
Genau. Und dann, ich glaube, zum Ende hin ging es eben los. Und jetzt war er 2 Jahre von vielen, vielen Shows verbannt und konnte keine offenen Bühnen mehr spielen. Keine kleinen Shows mehr machen, nicht mehr so 20 Minuten am Stück an seinem Set arbeiten und sein Set so ausarbeiten, wie er es immer gemacht hat. Und das ist so der erste Punkt, der mich gerade ein bisschen stört, weil jeder Comedian mit Arbeitsmoral sagt, hey, du musst dein Zeug vor Publikum ausprobieren, das erstens nicht deine Fans sind und zweitens musst du es ausprobieren in kurzen Stücken, daran arbeiten, es besser machen und dann Stück für Stück länger werden. Ja? Diese ganzen Gelegenheiten hatte Louis jetzt nicht. Ja? Ob zu Unrecht oder zu Recht, ist jetzt nicht Gegenstand der Diskussion. Und mir geht es um das Handwerk Comedy. Und fehlt mir jetzt gerade so echt ein bisschen die Grundlage, um zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Special geworden ist, weil der konnte nicht dran arbeiten, wie er sonst immer dran gearbeitet hat.
Aber, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst, aber ich glaube, dass man nach wie vielen, 30, 35 Jahren Erfahrung, ja. Auch innerhalb von längeren Auftritten, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die paar Europa-Auftritte, die er gespielt hat, dieses Special schon waren, aber ich denke, dass du mit 30 Jahren Erfahrung genau weißt, wie du auch in längeren Sets und Solos, wo du anderes Material spielst, an neuen Sachen arbeiten kannst, um am Ende auf was zu
kommen. Aber wieso hat er das dann nicht schon immer so gemacht, wenn es funktioniert? Also ich meine, das ist ja die Vorgehensweise aller zum Beispiel doch recht verrufenen international in der Szene, aller deutschen Comedians, die arbeiten so an ihren Sets. Gibt nur ganz, ganz wenige und auch erst seit sehr, sehr kurzer Zeit, die es auf kleineren Bühnen erarbeiten und dann in längere Sets packen. Aber die moderne, verrufene, in der heutigen Zeit in der Szene verrufene Technik ist es schon, an einem ganzen Abend sein Zeug auszuprobieren. So wie es Louis jetzt ja zwangsweise machen muss.
Ja, aber mit anderen Prinzipien. Das, glaube ich, kommt bei den Deutschen noch dazu, dass die halt einfach nicht keinen Vergleichswert haben, was maximal drin ist, weil die Leute ja gerade eh schon gelacht haben. Und dann reicht mir das. Und ich glaube nicht, dass einem Louis das reicht.
Du glaubst nicht, dass einem Louis
das reicht? Naja, also das ist okay, das Problem. Ja, ja. Das Problem mit der populären deutschen Comedy-Szene ist nicht, dass Leute, die jetzt das 7., 8. Soloprogramm spielen, das nicht mehr bei Comedy für Freunde in der Reichenbachstraße 33 ausprobieren.
Ja, eine kurze Werbung reingeslippt für eine Show, die es nicht gibt. Oh. aber da kommen wir gleich noch zum ganz spannenden Punkt. Und zwar, die Leute, die aktuell zu Louis-Shows gehen, sind absolute Hardcore-Fans. Mhm. Also es hat sich ja wirklich die Spreu vom Weizen getrennt in den letzten Jahren. Und die da jetzt hingehen, sind schon Hardcore-Fans. Und ich weiß nicht, ob du You Made It Weird mit Pete Holmes hörst oder von Pete Holmes.
Sehr selten.
Aber da war. Bitte?
Zu selten.
Es sind noch nicht alle Folgen gut, aber vor kurzem war Jesse David Fox da. Das ist ein Journalist, der sich hauptsächlich um Comedy kümmert, hat einen guten Podcast, Good One. Und der war eben zu Gast und hat gemeint, es ist ein Problem für größere Comedians, wenn die vor einem Publikum spielen, das ihre Fans sind und man dann als Comedian nicht mehr beurteilen kann, was war jetzt richtig und was falsch, weil normalerweise macht das Publikum. Ja, du erzählst was und das Publikum sagt, ja, das ist richtig oder falsch oder das finden wir lustig oder nicht. Aber Jesse David Fox sagt, what if the audience uses you to judge what's right or wrong? Mhm. Und ich glaube, das ist gerade bei Louis im Extremen der Fall. Weil jetzt gehen echt nur noch Leute hin, die so Hardcore-Fans sind. Niemand geht mehr so hin und sagt so, ja, schauen wir mal. ja, so wie man irgendwie zu U2 geht oder so, weil da einfach alle hingehen. Und dann sagen wir so, ja, okay, dann kaufen wir auch eine Karte, weil wir haben nichts zu tun irgendwie und Beziehung geht schon 4 Jahre. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was erleben. Jetzt kaufen wir uns mal ein Ticket.
Ich hoffe, es gab noch nie ein Paar in der Geschichte der Menschheit, das gesagt hat, boah, die Beziehung geht jetzt auch schon 4 Jahre.
Ja, doch, alle, die da hingehen.
Ja, gut, bei U2 schon, okay.
Und ich glaube wirklich, dass das ein bisschen ein Problem ist. Nicht für ihn persönlich, aber für die Qualität der Comedy. Und vorher hat Louis ja tatsächlich, ich weiß nicht, es ist nicht so ein bekannter Fakt, aber Louis hat ja schon sein Zeug auch in kleinen Räumen ausprobiert und zum Beispiel auch in so wirklich damals zumindest avantgardistischen, linken, kleinen, alternativen Comedy-Räumen. Solche Räume gibt es bei uns in Deutschland gar nicht, so Alt-Comedy-Clubs, wie zum Beispiel bei der UCB. Der hat bei der Upright Citizens Brigade seine Sets ausprobiert. Und das ist wirklich ein Comedy-geschultes Publikum, da sitzen nur junge Leute, die sind alle politisch links, die würden alle für Bernie Sanders im Kampf sterben. Da hat der sein Zeug ausprobiert und das kann er jetzt nicht mehr machen, weil wenn der jetzt zur UCB marschiert, die jagen den raus. Mhm. Also
Damals so ein, also unabhängig von dem Skandal dann, war das dann so ein untypisches Publikum für ihn? Normal will ich das schon so als seine Zielgruppe bezeichnen, oder?
Ja, ich meine, er hat es ja auch zu seiner Zielgruppe gemacht damals. Ja, und ist bewusst da reingegangen und hat gesagt, okay, ich will jetzt auch mal schauen, wie funktioniert das bei denen. Es gibt einen Auftritt von ihm mit der UCB, der ist aufgezeichnet, sogar per Video, wo er einen Opening Monologue hält für ein Impro-Stück. Wow, wie ich das gerade gesagt habe, ein Impro-Stück. Die Leute im Publikum wissen nicht, dass er kommt und Amy Poehler sagt ihn an und dann flippen die halt regelrecht aus. Ja, das war schon auch ein Held in der Zielgruppe, da hast du recht, das war schon auch sein Publikum. Aber das kann er jetzt nicht mehr bespielen. Also da wird er safe nicht mehr reingehen können. Safe nicht mehr.
Aber ist es so, dass er jetzt wirklich nur ausschließlich diese langen Sets, also diese Solo-Termine gespielt hat in Vorbereitung auf das Special?
Ich weiß keine gegenteilige Information, das heißt aber nicht, dass es nicht passiert ist, nur weiß ich, dass er immer wieder mal Auftritte in kleineren Clubs hatte, sehr, sehr selten, und da gab es großen Aufstand dagegen. Und dann kannst du natürlich auch nicht realistisch spielen. Mhm. Also, wenn irgendwie die halbe Belegschaft rebelliert, wenn die ganzen Autoren, die ganzen Stand-Up-Comedians dagegen twittern, da gehst du ja auch nicht unbefreit hoch. Also ich glaube schon, dass die Situation, in der er sein Material ausprobiert hat, nicht förderlich für die Qualität der Stand-Up ist. Und das sei jetzt mal, ohne dass ich das Special gesehen habe. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es inhaltlich tatsächlich was sehr, sehr Neues ist. Kann ich mir schwer vorstellen. Ich werde es aber auch nie rausfinden. Oh, ich wollte ihn sehen. Ich habe Tickets. Ich habe 3 Tickets für Berlin. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
Wann ist das? Ende Mai, oder?
Ende Mai. Ja, wird safe nicht passieren.
Wird eng. Safe nicht. Es gibt ja oder gab ja auch früher immer schon so immer wieder Bilder von Louis, wie er auf den dreckigsten Open Mics spielt, irgendwo zwischen 2 Spielautomaten auf einer Bierkiste steht.
Ja.
War das wirklich was er immer gemacht hat, oder waren das Publicity Stunts?
Nee, hat es safe immer gemacht. Also, wenn es ein Publicity Stunt gewesen wäre, dann hätte er es anders begleitet. Also für sich Social Media mäßig anders verwertet, hätte es anders gepostet, anders präsentiert.
Bist du dir sicher? Weil es ist ja gerade drum, dass es nicht er ist, der das nach außen trägt, von wegen, ey, Louis war heute bei unserem Dulli Open Mic, sondern meiner Meinung nach, aber das wäre eine Überlegung von mir, dass er das halt dann drauf anlegt, dass irgendjemand das mit dem Handy fotografiert und dann die Leute darüber sehen. Weil wenn er das selber macht, verliert das ja sofort an, an Wirkung.
Ja, das ist ja auch das, was ich vielen größeren Stand-up-Comedians in Deutschland hier vorwerfe, dass sie sich schon ganz schön schmücken auch mit dem Zugang zur Newcomer-Szene. Mhm. Ja.
Aber andererseits
schon viele.
Andererseits aber das beschweren muss wir uns, machen. Wenn sie nicht zu den Open Mics kommen. Und dann dürfen wir uns nicht beschweren, wenn sie kommen, aber das
Aber so, doch, dann beschwere ich mich auch. Also, nee, das ist halt einfach nur nicht verstanden haben, wie das System funktioniert und alles für sich ausnutzen wollen. Keine Ahnung, ist eine wahnsinnig gute Frage. Vielleicht waren es auch immer nur Publicity Stunts, aber ich kann es mir schwer vorstellen, weil dafür war sein Material echt über lange Strecken einfach zu gut. Also es war crazy.
Ja, es gab ja immer die Geschichten, dass er während er das eine mit dem einen Programm tourt, nach der Show irgendwie noch eine Mitternachtsshow, eine Mitternachts-Open Mic irgendwo in dem Ort mitgenommen hat.
Ja, ja.
Was ich absolut crazy finde. Aber wenn du den Hustle so gewohnt bist, dass du eh immer 3 bis 6 Mal an einem Abend spielst, dann machst du auch das noch.
Es gibt viele Comedians, die 20 bis 40 Mal in der Woche spielen. Also ich glaube, wir alle sind Fans von Mark Normand. Mhm. Das ist jetzt indiskutabel einer der besten Newcomer. Der macht das auch, der spielt auch 4, 5, 6 Sets am Abend. Das ist eigentlich zum Glück in der Szene ganz normal. Mhm. Ja. Also das war mein erster Punkt zum Louis-Special. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es inhaltlich gut ist, weil er nicht die Möglichkeit hatte, realistisch an seinem Material zu arbeiten. Ja. Vielleicht ist es wahnsinnig gut und er ist doch einfach ein unglaubliches Genie, aber ich kann es mir gerade sehr schwer.
Also ich habe gehört, dass eine Nummer drin ist, die sehr bedenklich ist, weil extrem Hack und irgendwie 100 Mal schon gemacht. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass alles andere wirklich gut und grundsolide sein soll.
Ja.
Was sind Punkte 2 bis 5?
So, der zweite Punkt, man spricht gerne davon, dass es ein selbstfinanziertes Special ist. Und das ist so ein Zauberwort geworden. Oh, der hat seine Aufnahme selbst finanziert. Oh, das ist ein Märtyrer.
Hat er das nicht immer schon gemacht? Dass er es selbst produziert hat?
Also er macht es schon länger, ja. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen wegkommen von dem Begriff selbstfinanziert. Weil Sam Morril zum Beispiel, der hat seine Aufzeichnung im Comedy Cellar, ich glaube, es war im Comedy Cellar, selbst bezahlt. Das wollte niemand, dieses Special. Dann hat es eben an Comedy Central verballert und die haben es halt jetzt kostenlos auf YouTube gestellt. Mhm. Ja, Netflix wollte Sam Morril nicht, HBO wollte Sam Morril nicht, dann hat er gesagt, okay, ich filme es einfach mal selbst ab und schau mal, wer es dann will. Bei der Einkommenslage von einem Sam Morril, glaube ich, kann man noch sagen so, oh, der hat selbst finanziert. Mhm. Aber ganz ehrlich, mich stört's, wenn jemand, der mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag auf dem Konto hat, so wie Louis, der Auftritte hatte wie in Amsterdam, wo irgendwie 1,2 Millionen umgesetzt wurden, wo er wahrscheinlich auch mit 700.000 heimgegangen ist an einem Abend.
Moment, 1,2 Millionen?
Ja, ich glaube, ist jetzt nur eine überschlagene Rechnung von mir, aber ich glaube, der Ziggo Dome hat 17.000 Sitzplätze und das war gut voll. Und ich habe für eine Karte 63, 65 bezahlt, irgendwie so.
Okay, ja.
Das wenn du jetzt mal 10.000 nimmst, bist du schon bei 620.000. Mhm. Und dann kannst du es nicht ganz mal zwei, aber 620. Weiter vorne wird es ein bisschen teurer gewesen sein. Da gab es sicher dann Tickets für 80, 90. Ja, vielleicht ist es eine knappe Million, die umgesetzt wurde. Aber es ist auf jeden Fall viel Geld.
Ja.
Und da geht er mit einem soliden 6-stelligen Betrag heim. Wie auch ein Felix Lobrecht in der Lanxess Arena oder was weiß ich.
Mercedes-Benz und ja.
Ja, genau. Da gehen die halt alle mit 6-stelligen Betrag heim. Und da muss ich echt sagen, so eine Aufzeichnung, wenn du die auch hochqualitativ machst, die kostet nicht mehr als einen 5-stelligen Betrag.
Mhm.
Das ist halt so, ja. Da musst du dich schon echt anstrengen, noch mit Pyrotechnik und was weiß ich, dass du da irgendwie 6-stellig wirst. wenn jetzt ein Maxi Stettenbauer sein Special abgefilmt hat, wie hieß das vor zwei, war das Maxipedia? Ja, es war Maxipedia. Und jetzt das letzte, lieber Maxi als normal. Also als er Maxipedia gemacht hat, da war der echt noch nicht so eine große Nummer und da musste der auch gucken, dass er irgendwie das Geld zusammenbekommt. Und da kann man sagen, ja, okay, das ist selbstfinanziert. Aber wenn Louis C.K., der jetzt seit 15 Jahren einfach zur Top-Weltspitze gehört hat, wenn der sein Special selbst zahlt, wollen wir da wirklich noch sagen, hey, ist es selbstfinanziert? Also, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Dieses selbstfinanziert, das klingt immer so nach, als wäre es eine Anstrengung, als wäre es, als würde alles dafür geben.
Ab einem gewissen Kontostand darf man nicht mehr von, beziehungsweise das Verhältnis der Ausgabe zum Kontostand muss stimmen, um es als selbstfinanziert bezeichnen zu können.
Ja. Was wäre für dich die Grenze, wo würdest du sagen, ey, wenn der so viel Vermögen hat, dann darf er, soll er bitte das Maul halten mit selbstfinanziert?
Wenn du mehr als 10% deines Vermögens in die Produktion steckst.
Vermögens inklusive Gebäude oder
mit Immobilien, aber ohne Aktien.
Mega spezifisch. Okay. Wow. Die Kurve hier bei mir auf dem Aufnahmesystem übrigens, die schlägt ständig bis ins Unendliche. Ich glaube, ich bin mega verzerrt.
Ja, wenn wir uns gegenüber saßen, dann habe ich dein Mikro eigentlich eh immer ausgehabt.
Okay, mega. Ja, also das stört mich schon auch so. Ja, der hat selbst finanziert. Ja, aber weißt du, er merkt nicht mal, wenn er 100.000 zahlt.
Ja,
das eben. Ist ja. So. Also es gibt einfach Leute, die stört eine Null mehr oder weniger bei einer Überweisung nicht. Wir nennen keinen Namen, aber das ist mal passiert.
Aber ja.
Genau. Und deswegen, ja. Selbst finanziert, aber then again nicht. Mhm. So, dann drei. Dritter Punkt. 3 von 5, 3 von 6, keine Ahnung, wie viele Punkte ich habe.
Oh Gott.
So, das Ding ist vor kurzem aufgezeichnet worden. Die Europa-Tournee in den dicken Hallen, wie Mercedes-Benz Arena, wir sind immer noch bei Louis C.K., wär Ende Mai gewesen. Das heißt aber, wenn jetzt die Aufzeichnung war, dann wäre Ende Mai mit echt neuem Material in eine, was ist das, 12.000er Halle gegangen?
Ja. Ja.
Also weißt du, was ich meine?
Schwierig.
Verlangst jetzt irgendwie 60 € für ein Ticket? Oh nee, weißt du was? In Amsterdam, das hat über 80 gekostet. Richtig, deswegen bin ich auf die 1,2 Millionen gekommen. Jetzt fällt es mir auf, ich habe 80 gezahlt für das Ticket. Okay,
können wir nochmal über diesen Kapitalismus sprechen eigentlich?
Ja, man sollte nicht zu Comedians gehen, die so teure Tickets verkaufen und so viel Geld verdienen.
Ja, geht also, da nicht hin. Nur weil du es verlangen kannst, heißt nicht, dass du es verlangen musst.
Nee, bist du ein Hurensohn, eindeutig.
Ja.
Ja. Und dann geht er mit relativ neuem Material in den 12.000er Raum, verlangt 60 €. Dann denke ich mir auch so, nee, ist nicht fair.
Ja.
Ist einfach, also weiß ich nicht, viele Leute haben jetzt über Dave Chappelle geschimpft, war eine Frechheit, die Show, keine Ahnung, ich war nicht da, aber ja, ich verstehe schon, ihr habt 100 bezahlt und da steht der Typ vorne und redet besoffen irgendeinen Scheiß, also.
Ja.
Ja.
Das stimmt schon, also vor allem die Hardcore-Fans, die sich die Tickets gekauft haben, sind auch die Hardcore-Fans, die sich jetzt dieses Wochenende das Special geholt haben. Das heißt, da gibt's jetzt keinen mehr, der ein Ticket hat und nicht dieses Special gesehen. Also da dasselbe Material nochmal zu spielen.
Außer Hans Thalhammer.
Außer Hans Thalhammer, ja. Aber,
aber er
da
wird
dann irgendwie nochmal. Ja. Nee, aber ja. Was ich meine, ist dann da nochmal dasselbe Material zu spielen, ist schon frech.
Warst du schon mal bei einer Show, wo du das oder einen großen Teil vom Material schon gekannt hast? Wir haben da das letzte Mal bei dir im Podcast drüber gesprochen. Also ich meine, das Großteil so mindestens 50%.
Ich glaube tatsächlich noch nie. Ich war aber auch viel zu selten auf großen Comedy-Shows tatsächlich.
Okay. Ja, ich habe ich war tatsächlich ganz glücklich, als ich hier im letzten Jahr Todd Barry gesehen habe. Und er hat ein bisschen was gespielt von Spicy Honey. Und nicht viel, echt nicht viel, so vielleicht 15% oder so. Aber ich fand es schön zu sehen, wie er die Jokes versucht, an diesen doch sehr, sehr kleinen Raum, da waren, keine Ahnung, 60, 65 Leute drin, an diesen kleinen Raum anzupassen. und wie anders Material da drin funktioniert. Mhm. Das war schon schön zu sehen, so diesen AB-Vergleich, aber jetzt auch nur aus dem Comedy-Nerd-Standpunkt.
Ja. Kann oder möchte ein Todd Barry nicht vor mehr als 60 Leuten in Deutschland spielen?
Ich glaube tatsächlich, dass die nicht dachten, dass mehr Leute kommen. Und dann haben sie halt irgendwie 3 Shows gemacht, die ausverkauft waren. Aber ich glaube schon, dass Todd Barry auch vor 150 Leuten gespielt hätte oder vor 400, wenn er denn gedacht hätte, dass so viele Leute kommen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das vielleicht nur in der Hauptstadt der Amerikaner Berlin der Fall ist, dass da tatsächlich Leute kommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute so in Regensburg oder in Linden oder in Castrop-Rauxel zu Todd Barry gehen. Keine Ahnung. Mhm. Weiß ich nicht.
Ja, gut. Ja. Punkt 4.
Punkt 4. Bum, bum, bum. genau. Ich glaube, fast jeder, den ich bisher getroffen habe und gesagt habe, so, hey, welchen Comedian findest du denn gut? Also jeder Comedian, den ich bisher getroffen habe, sagt so, hey, welchen Comedian findest du gut? Da war fast noch keiner dabei, der gesagt, nee, Louis C.K. finde ich schlecht. Mhm. Ja, also, und die meisten haben sogar unter anderem wegen dem angefangen, weil sie es so geil fanden, was er gemacht hat. Auch ich. Ich habe jahrelang alles von Louis C.K. gesuchtet. Ich glaube, ich habe Hilarious 18, 20 Mal gesehen. Wirklich reingepumpt ohne Ende. Aber wir alle haben angefangen, oder viele haben angefangen wegen ihm. Ich habe angefangen wegen ihm. Und das war mein Comedy-Geschmack, bevor ich mit Comedy angefangen habe. Und dann hat das auch noch Bestand gehalten. Und ich fand es immer noch gut. Aber ich glaube, man muss von Zeit zu Zeit neue Maßstäbe auch für sich setzen. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, alles, was ich damals mochte, ist schlecht, aber ich glaube, es schadet nicht, ganz bewusst seinen Geschmack einer Prüfung zu unterziehen. Seinen Geschmack auf Aktualität zu prüfen, ganz bewusst. Das, was ich damals von ihm lustig fand, finde ich zu großen Teilen immer noch sehr, sehr lustig. Aber ich finde jetzt auch andere Sachen sehr, sehr lustig, die ich damals noch nicht lustig fand, weil ich sie nicht verstanden habe, weil ich noch nicht so tief im Comedy-Game war. Und je mehr andere Sachen mir gefallen, desto weniger wichtig wird mir eine Person wie Louis. Wie gesagt, unabhängig von dem Skandal. Ich versuche den jetzt einfach mal auszublenden. Aber wenn ich so eine Inventur mache, meines Comedy-Geschmacks, dann sind da viele, viele Leute hinzugekommen, viele Leute sind rausgeflogen. Louis ist noch immer dabei bei meinen Favorites, aber er ist nicht mehr so wichtig, weil so viel anderes dazugekommen ist. Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ja, ich würde eigentlich gerne Louis C.K. schauen, weil ich finde, er ist ein wahnsinnig guter Techniker, ist ein wahnsinnig einfacher Sache, Stand-Up-Comedian. Aber mir geht es nicht aus dem Kopf, was der gemacht hat, und ich finde es schlimm. Mhm. Da kann ich eh nur sagen, so, ja, okay, dann schau es dir nicht an und genieß was anderes, weil es gibt so viel. Und allein in den letzten 2 Jahren hat sich das Comedy-Game so krass weitergedreht, mit so vielen Neuerungen. Ben Schwartz und Thomas Middleditch bekommen jetzt ein Special auf Netflix. Heilige Maria, Mutter Gottes. Das wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen, dass die irgendwas Großes bekommen mit einem improvisierten Abend. Mhm. Das ist eine ganz neue Welt, und auch die ganze Stand-Up-Comedy hat sich so stark weiterentwickelt. Ich glaube, man muss nicht traurig sein, wenn einem Louis C.K. nicht mehr gefällt.
Ja, da bin ich sehr bei dir. Das ist ja wie in der Musik auch, dass sich nicht nur die Geschmäcker der Zuschauer, sondern auch die Künstler in sich verändern. Oder wenn sie es nicht tun, dann einfach nur noch eine Karikatur ihrer selbst werden.
Ja.
Und das ist bei Comedy genauso. Und wenn du dich jetzt halt entweder du schaffst es, dich genauso zu entwickeln, wie der Comedian es tut, oder du machst halt so diesen Bully-Parade-Film-Effekt, dass jetzt alle zu Louis gehen, weil Louis der Held meiner Kindheit ist.
Sind alle zum Bulli-Parade-Film gegangen? Ich weiß es nicht.
Ja, Bulli-Parade-Film war, glaube ich, 3 Wochen auf Platz 1.
Wow, okay.
Also, und das kannst du mir mit nichts außer Nostalgie begründen.
Mhm.
Und ja. Das ist, denke ich, auch so dieser der Louis-Effekt, dass jetzt keiner hingeht, weil das 2017-Special so geil war, sondern weil Hilarious geil war. Und deswegen bin ich da ganz bei dir, dass halt dann auch es vieles, vieles anderes gibt. Und ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Denkst du. Ah, ist schon was hinzuzufügen.
Oh je.
Denkst, also viele von den Leuten, die ich kenne, die jetzt Louis posten. Und by the way, Leute, ihr müsst Louis Special nicht posten. Er,
braucht die Reichweite. Also
er braucht deine 473 Follower. Braucht Louis CK nicht. Aber es ist schön, dass du es machst. Du untervögelter Typ.
Bin froh, dass du den Zusatz noch gebracht hast.
Nee, aber viele von den Leuten, die jetzt so ganz, ganz stark Louis verteidigen und ihn ganz repräsentativ gut finden, glaubst du, die machen das nur aus Nostalgie oder auch, weil das für die lange eine Orientierungsfigur, eine Vaterfigur und auch ein Vorbild als Mann war? Und ich spreche jetzt ganz bewusst von männlichen Comedians.
Ich hoffe nicht, dass es viele Menschen gibt, die Louis C.K. als Vaterfigur und Vorbild als Mann nehmen. Weil das ist hoffentlich das Letzte, wofür man Louis C.K. hernimmt. Also nicht nur wegen dem Skandal, auch vorher schon. Das war ja mit dem Skandal dann auch so hey, der Kerl ist, der hat uns seit Jahren erzählt, was für eine perverse Sau er ist, und auf einmal kommt raus, dass er eine perverse Sau ist. Damit hätte keiner rechnen können. Als Mentor und weil ihm ja technisch, glaube ich, bis heute sehr wenig Leute das Wasser reichen können, ist er auf jeden Fall ein Vorbild und Inspiration für viele Comedians, aber ich hoffe nicht mehr.
Also, das stört mich jetzt ein bisschen. nee, weil das Ding ist, ich habe das jetzt schon öfter gehört, so, hey, wieso wart ihr denn überrascht, dass er eine perverse Sau ist, wenn er immer sagt, er ist eine perverse Sau?
Das sage ich nicht. Es ist bloß so ein, bloß weil du sagst, dass es Leute gibt, die ihn als Vorbild, auch als Mann gesehen haben.
Ja.
Das war hoffentlich von Anfang an klar, dass das keine gute Idee ist.
Okay, mehrere Sachen dazu. Erstens, ich hatte nie das Gefühl, dass er in seinen Bits sagt, dass er eine perverse Sau ist. Für mich war immer ganz klar, bei all diesen Bits, die er über seine Kinder gemacht hat, über seine Frau, über Wichsen, die Prämisse war immer, ich bin lieber Mensch, ich will das Gute, aber manchmal bricht dieses und jenes aus mir raus. Er hat es auch mal in einem Bit beschrieben, wenn er sagt, so ja, einmal wo es um sexuelle Perversion geht und Frauen sagen auch so, ja, I also have thoughts. Und er so, you have no idea. Du bist ein Tourist in sexual perversion. I'm a prisoner there. Und da sagt er halt so, ja, es ist halt manchmal, es bricht halt einfach manchmal aus mir raus, aber ich will es gar nicht. Ja? Und das war für mich schon immer so gefühlt die Prämisse. Er will das Gute, aber er struggelt halt mit sich. Von daher, ich hatte nie das Gefühl, dass der eklig ist. Tatsächlich nicht. Also nur weil die Ehe jetzt gescheitert ist, ihn nicht als Vorbild als Mann zu nehmen, finde ich schwierig.
Das würde ich nicht.
Nee,
nicht
aber nur daran ansonsten festmachen. Fällt mir nicht mehr viel ein. Weil er ist unglaublich hart arbeitend, er war sich immer treu, er war sehr innovativ, extrem erfolgreich und reich, was auch nicht unbedeutend ist tatsächlich.
Ja, ich beziehe mich jetzt nur auf inhaltlich tatsächlich. Also du hast recht, wenn man ihn quasi außerhalb von seinem Material betrachtet, dann schon, aber da gibt es auch genug andere, die das ähnlich hart arbeiten. Klar.
Wie zum Beispiel Lord Voldemort.
Ja.
Der auch extrem erfolgreich war.
Ja, bis irgend so ein 13-jähriger Junge daherkam.
Der Saugrippe. Außerdem war er zum Schluss nicht mehr 13.
Das stimmt.
Genau. Und mein fünfter Punkt,
Also war, kaum hat er mit Anfang 30 mal Harry Potter gelesen, schon kennt er sich aus.
So, mein fünfter Punkt war, das Ding kostet knappe $8 auf seiner Webseite. Da wollte ich einfach nur fragen, wie findest du das?
Komisch, weil es eine sehr altmodische Art und Weise ist, Comedy-Specials zu konsumieren. Natürlich, wenn es selbst released ist, ist es klar, dass es irgendwie nicht anders geht. Aber er hätte es natürlich auch, wie wir vorher schon gesagt haben, er ist nicht auf die $8 angewiesen, die da reinkommen, beziehungsweise auf die $8 Millionen, die dann vielleicht dabei rauskommen.
Oh, es werden mehr.
Ja, ja, guter Punkt. Aber was meinst du, dass er es auch spendenbasiert hätte machen können?
Nee, ich finde es schon okay, wenn er einen festen Betrag verlangt. Aber ich habe tatsächlich diesen, Entschuldigung, diese 7,99 oder so, was es war, gesehen. Und saß wirklich so 10 Minuten vor diesem Preis und dachte mir so, ist es ein fairer Preis? Ich weiß es nicht. Ich bin da echt mit mir am Hadern. Letztendlich ist es einfach der Preis, den er will. Ich meine, wenn er 200 verlangt, okay, fuck it, dann verlangt 200, das ist dein Ding.
Ja. Wenn er schon 90 Euro für ein Ticket nimmt, kann er auch 200 für ein Special nehmen.
Ja, also da wird tatsächlich niemand gezwungen, es zu gucken. Und wenn er, egal was er sagt, dass der Preis ist, das ist der Preis. Mhm. Punkt. Das ist ja erstmal ganz schön. Ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich in der Preisgestaltung flexibel machen muss, so pay what you want mäßig. Finde ich, wird dem Produkt jetzt, glaube ich, auch nicht gerecht.
Also man muss sich halt die Frage stellen, ob das ein gerechtfertigter oder im heutigen, also im Vergleich zu anderen Sachen, angemessener Preis ist. Weil wenn du dir überlegst, für 3 Euro mehr kriegst du einen Monat Netflix und damit 100 Specials.
Ja, aber nicht das, was du willst.
Eben.
Ja.
Und deswegen
Ja, aber also da die Rechnung ist sowieso schwierig, weil dann ist es ja nicht mehr eine Plattform, sondern dann ist es ja wirklich on demand. Mir ging es bei der Überlegung eher um, wo will der Künstler mit seinem Zeug hin? Weil, also natürlich ist der nicht mehr drauf angewiesen, aber was will er noch mit seinem Stand-up? Und jetzt bei Dave Chappelle zum Beispiel, da ist es halt einfach nur abgreifen, also einfach nur Fettkohle machen. Ja? So viel wie es geht, Open Miking in Läden, die 2.500, 3.000 Leute fassen, da ein 100er, 150 verlangen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Sauteures Merch anscheinend. Also ein Freund hat mir erzählt, ein Pullover kostet 400. Ich weiß nicht, ob das stimmt, kann ich nicht nachprüfen. Aber anscheinend gab es irgendwie so ein Pullover oder so eine Jacke, die 400 gekostet hat. Nagel mich darauf bitte nicht fest, das kann ich nicht beweisen, aber es ist das, was ich gehört habe von jemandem, der bei einer Show war. Und da ist es halt einfach nur noch so viel Geld, wie es geht, verdienen. Und bei Louis muss man sich halt auch fragen, so, okay, also ausgesagt hast du, wo willst du noch hin? Und was willst du jetzt damit? Und ich glaube, also diese 8 Euro fühlen sich für mich so an, so, ja, ich weiß, die Leute, die Fans von mir sind, die zahlen 8, 10, 15. Und die keine Fans sind, die werden da nicht drüber stolpern. Und dann sagen, ja, okay, wenn es 4 kostet, dann nehme ich es. Oder wenn es 3 kostet oder wenn ich es mir aussuchen kann, dann hole ich es mir halt einfach mal so wie früher. Das ist schon so ein Preis. Ich weiß, es wirkt jetzt ein bisschen kleinlich und ein bisschen verbohrt aufs Geld. Aber so eine Preisfindung ist ja tatsächlich eine bewusste Überlegung bei allem, was man auf den Markt schmeißt. Und diese 8 Euro sind schon so, hey, wir wissen, das holt sich keiner mehr zufällig für einen Fünfer. Die es wollen, die holen sich's für 8 bis 10.
Was wäre der maximale Preis gewesen, bei dem du nicht gestutzt hättest?
Wenn es so anbietet, ist genauso wie jetzt. Also, ich glaube, bis so 12 hätte ich alles cool gefunden. Ich meine, 12
Ich dachte nur, aber wenn du jetzt schon bei $8 Hast du ja gestutzt, oder ist stutzen das falsche Wort?
Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich würde es nicht zahlen, wenn ich sehen will. Ich schaue es mir wirklich nur deswegen nicht an, damit ich mich mit niemandem streiten muss, weil ich, wie schon erwähnt, ja ein sehr
versöhnlicher. Das ist nicht der Hans Thalhammer, in den ich mich verliebt habe übrigens.
Und und ja, ich habe so eine schöne Lüge aufgebaut jetzt gerade. Nee, aber also ich finde, alles über 10 ist schon schwierig, weil da geht es schon echt so auf live hin. Aber mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn er sagt 12. Ja? Einen frechen Preis gibt es nicht, weil niemand muss sich's anschauen. Aber mich hätte es jetzt auch gewundert, wenn er es nochmal for free oder pay what you want auf den Markt schmeißt. Mhm. Also wenn mich jemand gefragt hätte, sowas glaubst du, wie viel verlangen, da hätte ich gesagt 5-6. Aber ja, jetzt war es halt dann doch ein bisschen mehr.
Ich bin froh,
hey, das waren meine 5 Punkte zu Louis C.K. Und wir haben, wie lange haben wir jetzt?
40
wie
Minuten.
Wie lang?
40.
Holy shit. Michi Maurer, dann müssen wir noch ganz schnell über deinen Penis sprechen.
Ja, hast du Fragen?
Wie lang dauert er? Wie viel kostet er?
Ja, ich aktuell,
ihn
aktuell
vor
ist
Leuten
es so,
ausprobieren, die
aktuell
dich
ist er knapp über 60. Ich hätte ihn schon gerne auf stabilen 100.
Ja.
nee, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Lass uns doch über das sprechen, womit du seit 40 Minuten spielst. Hans Thalhammer ist nicht Raucher, soweit ich weiß.
Das ist richtig, aber manchmal brauche ich eine Zigarette. Nur ich habe gesehen, mein Fenster ist zu. Und wenn mir das zu ist, dann will ich jetzt hier drin nicht rauchen.
Das ist vernünftig.
Soll ich das Fenster kurz aufmachen, mich mal, oder?
Nein, wir haben eh nur noch ein paar Minuten. In der Zeit möchte ich dich fragen.
Nämlich 40, wir haben noch weitere 40 Minuten.
Das nein, haben wir nicht. Was war das beste Praktikum, das du jemals hattest?
Oh, das beste Praktikum, das ich jemals hatte. Es gab viele Praktika. ich glaube aber, das für mich lehrreichste war bei der Lokalzeitung in meinem Heimatort. Da war ich ein richtiger Journalist. Da habe ich mich gefühlt wie so ein richtiger. Weißt du, du
mit deinem Brustbeutel und deiner Latzhose.
Sobald du in so eine Redaktion reingehst, hast du für dich so das Gefühl, so, ich habe Macht. Ich bin investigativ. Nee, wir haben tatsächlich nur über das Sonnenwendfeuer vom Schützenverein berichtet. Ja, und dann hast du den Fotograf gefragt, so, kannst du da ein Foto machen oder hast du eine Kamera für mich, dass ich da irgendwie ein Foto schießen kann? Und der sagt dann einfach nur so, oh, nimmst du es vom letzten Jahr, Feier schaut über gleich aus. Die sick corner. Das war sehr schön, ja. Viele trinkfeste Chronisten, viele Leute, die gerne noch zum Spiegel oder zur SZ gegangen wären, weil sie glauben, da wäre noch was gegangen. Aber doch sehr coole Leute, alles in allem. Ja.
Und hast du irgendwas gelernt, was du heute noch brauchst?
Also ich war früher sehr schludrig, sehr unordentlich und in meinem Kopf ging es zu dem Zeitpunkt langsam los, dass ich sorgfältiger gearbeitet habe. Ich arbeite immer noch nicht sorgfältig, aber ich bin zumindest sehr reinlich und es ging da los, aber wahrscheinlich auch, weil es mein erster in Anführungsstrichen Job war. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Job macht. Mhm. Jobs sind so wichtig, wo du dich anderen unterordnen musst, wo du Verantwortung hast für das, was du tust, weil sonst jemand auf dich zukommt und sagt so. Und das ist schon wichtig, so ein Job, so, mhm. Wo dich jemand zur Sau machen kann. Nicht so wie in der Schule, so, ja, du hast eine 4, sondern, nee, das kostet jetzt richtig Geld, was du da gerade scheiße gemacht hast.
Diese Erfahrung, entweder du machst das, was man dir sagt, oder du kannst am Ende des Monats keine Miete bezahlen, ist eine, die im Leben sehr, sehr wichtig ist und wo ich immer wieder überrascht bin, wie viele Leute das nicht haben.
Nee, Mauro, bist du schon mal aus dem Job geflogen? Das klingt so, als wärst du schon mal aus dem Job geflogen.
Nein, bin ich tatsächlich noch nie. Ich bin ja tatsächlich immer sehr gute Arbeitszeugnisse bekommen. Nur einmal war es jetzt der letzte Job, den ich vor meinem Autorenjob hatte, war ein gemeinsames Einverständnis, dass wir da beide offensichtlich, also für mich hatten sie kaum Verwendung und ich hatte sowas von keinen Bock mehr, einen unkreativen Job zu arbeiten.
Ja, ja. Okay, aber das war dann ein gegenseitiges Einvernehmen und dann sagt man einfach so, okay, ciao, Steam spielt manchmal komisch.
Ja, das habe ich gesagt, das Einverständnis kam im Hinterher, das Gemeinsame. Also ich bin da relativ überstürzt abgehauen, weil ich eben die Zusage hatte.
Hattest du schon mal das Bedürfnis, Scheiße zu bauen, um gekündigt zu werden?
Nein, ich glaube, dafür bin ich zu anständig erzogen worden.
Das wurde mir neulich geraten. Hey, wenn du wirklich irgendwann mal keinen Bock mehr auf deinen Job hast, dann komm einfach nicht mehr und irgendwann schmeißen die dich schon raus. So.
Ach so, und dann wirst du noch länger ausbezahlt, im Gegensatz zu, wenn du kündigen würdest.
Ja, das ist nochmal was anderes. Wenn du kündigst, hast du dann weniger Ansprüche auf Sozialleistungen, bla 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 bla. Aber ich würde das nie übers Herz bringen, jemanden einfach im Stich zu lassen.
Ja. Ja, so, das ist auch Firma. Das ist das Schlimme, weil ich habe ja Schichtdienst gemacht, lange an der Hotelrezeption.
Ja, richtig.
Dem einzigen, den du damit schadest, wenn du da einen schlechten Job machst oder nicht kommst, sind deine direkten Kollegen, die du ablöst.
Ja, weil die das dann ausbaden müssen.
Genau, dem Chef ist das wurscht. Aber dann deinem Kollegen die Entscheidung zu überlassen, jetzt einfach abzuhauen, wenn der andere nicht gekommen ist, oder dann mit dem Chef organisieren zu müssen, dass jetzt eine Vertretung reinkommen muss.
Ja, da wenn jemand 10 Minuten vor Schichtbeginn anruft, ich bin heute krank, ciao.
Genau, ja. Da schadest du nur deinem direkten Kollegen. Und deswegen können da so beschissene Arbeitsbedingungen entstehen, weil alle immer weitermachen, weil sie sonst. Also da muss schon ein kollektiver Walkout passieren, dass da einer mal was nicht macht.
Ein kollektiver Walkout.
Ja, ja, da waren wir aber auch schon mal kurz davor.
Ja?
Ja. Mein letzter Hoteljob war stellenweise so schlimm, dass wir uns da wirklich immer wieder mal abgesprochen haben, wie wir das tun würden, wenn wir es tun.
Wow. So einen richtigen Fenstersturz, so einen richtigen
quasi, ja. Ja,
das so einen richtigen Königsmord.
Ja, möglichst richtig abteilungsübergreifend, dass halt die Chefs das nicht irgendwie abdämpfen können, sondern sich selber an die Rezeption stellen müssen.
Wow.
Oh, aber es wurde wenige Wochen später geschlossen, deswegen war das dann auch schon wurscht.
Okay.
Aber ich war in der Partei von wegen jetzt erst recht. So, weil das ist ja genau das, was sie wollen. Die behandeln uns jetzt scheiße dafür, weil es ja eh bald vorbei ist.
Ja.
Und
weil sie wissen, kohlemäßig kann ihnen nichts mehr passieren.
Genau, und gerade deswegen hätte ich gesagt, jetzt lassen wir es ein paar Wochen vorher nochmal spüren.
Ja, das ist ja auch tatsächlich was, was mal so ein bisschen durchs Internet geistert ist. Hey, was wäre denn jetzt, wenn mal die Pflegekräfte und die von der Stadtreinigung und die LKW-Fahrer und alle, die jetzt gerade irgendwie noch an der Supermarktkasse sitzen oder beim Bäcker stehen, wenn die jetzt auf einmal merken, oh, wir haben ja eine Verhandlungsposition. Wir sind echt wichtig gerade, ja. Weil ohne uns hat alles dicht und dann können die Leute nicht mehr fressen. Wenn die eines das Essen nicht mehr hinbringen, die anderen nicht ins Regal räumen und abkassieren und die Dritten sagen so, nee, Krankenhaus ist heute zu.
Ist halt
ja, wie seid ihr voll? Nee, ist heute zu. Wir machen heute nichts.
Ein Picknick heute. Und wir treffen uns mit vielen Leuten an einem Ort.
Ja, stell dir mal vor, wenn die jetzt ihre Verhandlungsposition tatsächlich mal verstehen und streiken dürften und auch noch kein Herz hätten und einfach sagen, ja, okay, dann streiken wir jetzt mal das Krankenhaus zu und die Leute sollen hungern. Wow, da wäre richtig was los. Also da wäre richtig was los. Ich glaube, da könnte wirklich eine Krankenschwester jetzt mal ganz flugs auf ihre 8000 brutto kommen.
Mhm. Das stimmt, ja.
Ja.
Ja, sehr gut. Dann haben wir das hiermit mal vorgeschlagen.
Bitte, liebe Krankenschwestern, bitte, liebe LKW-Fahrer, bitte, Leute von der Stadtreinigung, Leute, die in Supermärkten arbeiten und alle, die jetzt sonst noch an der Infrastruktur beteiligt sind und keine Comedians sind, also niemand, der jetzt zuhört. bitte, wenn das alles vorbei ist und glimpflich ausgegangen ist, dann geht mal kollektiv in Streik. Dann, das sage ich immer zu den LKW-Fahrern, holt mal alle Krankenschwestern ab. Risi, ich hol die mit dem Traktor ab. Dann holt mal die ganzen Mädels ab und dann machen wir einen schönen Ausflug zu den Jungs vom Stadtbauamt, von der Stadtreinigung. Und dann machen wir im Hinterhof schöne Party, Schöne Party, Grill, schön
eine
die
Schaumparty mit so einem Straßenreinigungsfahrzeug.
Richtig schön, das ist der Disco-Bus, weil der hat eh schon so eine Beleuchtung. Und statt in den Supermarkt zu fahren, einfach die Getränke und die Schnitzel direkt am Stadtbauhof abladen. Und dann schöne Party machen mit den sowieso ein bisschen gestressten und frustrierten Krankenschwestern. Und dann einfach mal Love Parade machen und niemanden zertrampeln. Wäre aber nicht so schlimm, weil ihr habt ja medizinische Versorgung da. Und dann einfach mal schauen, was passiert.
Wunderbar.
Ich glaube an euch.
Das ist eine schöne Message. Hans, dann sage ich vielen Dank. Wenn das jetzt hier noch ein paar Wochen geht, dann müssen wir das vielleicht mal wiederholen.
Ja, bitte. Es war jetzt wirklich katastrophal, dass wir jetzt so lange über Louis C.K. gesprochen haben.
Das ist völlig in Ordnung.
Alte Huren. Nee, okay. es war jetzt schön, Himaura. Schön, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, doch, sehr gerne. Das ist auch immer gut für die Klicks.
Zu dir. Ja, Hans Thalhammer. Clickbait.
Jawohl.
Wunderbar. Hans Thalhammer wurde eingeladen. Was dann passierte, werdet ihr nicht glauben oder hören wollen.
Okay. Genau. Neue Marketingstrategie für Warum Comedy. Ja. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.